Wie sind eure Ferien gewesen? Die in die Ferien können, sind es gut gewesen? Schön gewesen? Die einen von meinen Freunden sind auf Italien in die Ferien und dann irgendwie 5 Tage gebraucht, um wieder zurückzufahren. Andere, die meisten sind in der Schweiz geblieben und haben gesagt, es war schön gewesen, mal in der Schweiz Ferien machen. Es war gut gewesen, schön gewesen, mal im eigenen Land. Aber ein bisschen teuer. Wir haben wie jedes Jahr wollen auf England gehen und haben es hin und her gehabt, können wir echt nicht. Und haben mal dann noch ein paar Tage ins Wallis, das hat dann auch nicht irgendwie funktioniert. Und dann sind wir wieder hin und her gewesen. Und irgendwann sind wir dann tatsächlich in ein schönes Dörfchen können im Wallis, sind wir da in unseren schwarzen, nützlichen, aber freudlosen Safira, wo unterdessen Klimaanlage ausgestiegen ist, Und sind auf Zinal gefahren. Ein Dörfchen, auf, damit eben Klimaanlage nicht nötig ist, fast 1700 Meter, schön kühl gewesen. Und haben da ein paar Tage können verbringen. Und etwas, was ich immer mache am Anfang meiner Ferien, ist die Läden suchen, wo lokale Essspezialitäten zu finden sind. Darum sind unsere Ferien eben sehr fein immer. Und ich bin sehr schnell fündig geworden in Zinal, in einer schönen Bäckerei da, mit sehr freundlichem Personal. Und die haben wunderbare Nusstorten. Ich sage euch, habt ihr Lust auf so eine Mal? Weltklasse Nusstorten, ich sage es euch. Und vis-à-vis hat es 2 Läden gehabt, die haben lokale Käse verkauft. Da, wunderbar, wunderbar. Und ich kaufe immer etwas und dann nehme ich es heim und dann tue ich das gerne zusammen mit der Familie essen und geniessen. Das ist so richtig schön, das ist so Heimat und Zugehörigkeit, gell? Durch die Tischgemeinschaft. Das ist da, wo meine Ferien definiert, darum geniesse ich die Ferien immer außerordentlich, auch auf der Zunge. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns kennen. Zusammen mit anderen essen, das ist etwas wahnsinnig Kostbares, etwas Schönes, gell? Und etwas, was auch Jesus gern gemacht hat. Und darum möchten wir jetzt unsere Sommerserie Best of Jesus abschliessen, indem wir mal ein bisschen schauen, wie ist denn das Essen mit Jesus? Und Jesus verspricht uns, dass wir eines Tages, wenn wir an ihn glauben, mit ihm werden wir ein Riesenfest feiern. Ich habe schon vorhin im Einstieg zum Gottesdienst den Vers genannt, wo er sagt, viele werden kommen von Osten und Westen mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Ich finde das so bemerkenswert, dass Jesus sagt, ich bin der, der euch zusammenbringt, aber der Anlass, der die Zusammengehörigkeit zum Ausdruck bringt und die Heimat, ist eine Mahlzeit. Und das ist etwas Wunderbares. Mit Jesus können eines Tages zusammen essen. Aber Jesus hat das als etwas Wichtiges angeschaut, nicht nur für den Schluss der Zeit, sondern auch für seinen irdischen Dienst. Und wir schauen ein Beispiel an von so einer Mahlzeit vom Essen mit Jesus aus Lukas Kapitel 7. Und das geht folgendermaßen los. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, der heißt denn Simon, das sehen wir dann, mit ihm zu essen. Und er, Jesus, ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Damals ist man nicht so gesessen, wie ihr jetzt sitzt oder mir daheim, sondern ist so halb gelegen und hat dann so miteinander gegessen. Wer ladest denn du eigentlich so ein, zum Essen? Meistens laden wir Leute ein, die zu der Familie gehören. Wir laden Freunde ein, wir laden Nachbarn ein, solange wir noch gut auskommen mit ihnen. Oder Arbeitskollegen vielleicht. Wir laden Leute ein, wo so ein bisschen tendenziell das Heu auf der gleichen Bühne haben oder man hofft, dass sie es haben. Okay, und das war damals ähnlich gewesen, aber es hat noch ein paar zusätzliche Elemente gehabt. Also jemanden einladen hat damit zu tun gehabt, dass man aus einem ähnlichen Milieu gekommen ist, aber man hat nur Leute eingeladen, wo man denkt, du bist würdig, von mir eingeladen zu werden. Und wenn du kommst, dann würdigt das auch mich. Ich habe einen sozialen Mehrwert davon, wenn ich dich einlade. Und der Pharisäer hat das gesagt. Er hat gesagt, ich bin ebenbürtig mit dir, Jesus, scheinbar. Ich lade dich ein. Und mit dir, Jesus, kann ich mich in der Öffentlichkeit zeigen. Okay? Also, alles gut. Jesus kommt und sitzt zu dem. Und sie essen. Und die Party sieht gut aus, Mahlzeit, bis etwas passiert. Und siehe, eine Frau war in der Stadt. Die war eine Sünderin. Jetzt das Wort Sünderin da, das ist Gott für etwas. Das ist Gott für Prostituierte. Das ist nicht nur jemand, der das gelebt hat, sondern sie hat auch einen Ruf gehabt an dem entsprechend. Sie war bekannt gewesen in der Stadt als eine Sünderin, als eine Prostituierte. Und die ist da in dieser Stadt, wo Jesus gerade auf Besuch ist, bei dem Pharisäer, und dann passiert etwas. Als die, also die Sünderin, vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen. Eben, sie liegt da so halbe und sie kommt mit einem Alabastergefäß, das ist ein sehr kostbares Gefäß, mit einem kostbaren Öl. Sie bringt ihr Teuerste, ihr Kostbarste mit. Und dann macht sie etwas. Sie weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Stellt euch das bitte alles vor. Und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Das ist eine grosse Frage. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass sie sich so dem Jesus zuwendet? Sie ist scheinbar vorbereitet gekommen. Sie hat gehört von Jesus nicht nur aus dem Fernsehen oder so, indem sie nicht nur von Weitem, sondern mit grosser Wahrscheinlichkeit ist es vor ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monaten schon zu einer Begegnung gekommen zwischen Jesus und dieser Prostituierten. Nicht eine sexuelle Begegnung, aber eine Begegnung, wo die Frau gemerkt hat, Jesus liebt mich. Und scheinbar auch wegen der Art, was nachher, von dem, was nachher passiert, weil Jesus spricht ihr nach einer Vergebung von ihren Sünden zu, hat Jesus gezeigt, ich liebe dich, aber hat auch schwierige Seiten von ihrem Leben angesprochen. Und sie hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich das durch Kopf und Herz und alles durchgehen lassen, durch die Gedanken. Und jetzt hört sie, Jesus ist wieder in der Stadt und jetzt weiss sie, ich will mich dem zuwenden, was Jesus mir hier gesagt hat. Mit grosser Wahrscheinlichkeit so etwas. Und sie kommt und sie weint und bringt ihr das Kostbarste. Und wir dürfen da einen wunderbaren, intimen Moment von dieser Frau mitbekommen. Das ist eigentlich der Moment von ihrer Bekehrung, von ihrer Zuwendung zu Jesus Christus. Und es kann sein, dass du in den letzten Wochen oder Monaten von Jesus angesprochen worden bist und du hast gespürt, er liebt mich. Total. Aber er hat vielleicht auch schwierige Seiten von deinem Lebensstil angesprochen. Und du brauchst vielleicht ein bisschen Zeit, aber vielleicht ist heute so ein Tag, wo du sagst, ich komme zu dir, Jesus, und gebe mich dir hin mit meiner Liebe. Was sie da zum Ausdruck bringt, ist ihre Liebe zu Jesus, wo eine Antwort ist auf die Liebe, die Jesus zu ihr gezeigt hat. Und vielleicht kommst du heute und sagst, ich wende mich dir zu, in dieser gleichen Art und Weise. Wunderbarer Moment, wo wir da mitbekommen dürfen. Wunderbarer Moment für die Frau und für Jesus, aber nicht für jemand anderes. Weil, was die Frau da macht, ist sozial absolut nicht genehm für den Pharisäer. Der hat doch den Jesus eingeladen und denkt, mit Jesus kann ich mich in der Öffentlichkeit zeigen. Und was lässt der Jesus zu? Dass eine Prostituierte ihm die Füße küsst und ach, um Himmels Willen, was ist denn da los? Das ist eine Katastrophe. Und das kommt sofort zum Ausdruck. Da aber dass der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte und jetzt Panik schiebt, sprach er bei sich selbst, man hört jetzt auch nur seine Gedanken, und sagte, wenn dieser, also Jesus, ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und für was eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Der Prophet ist scheinbar kein Prophet. Der Pharisäer merkt, Jesus ist eigentlich nicht da, wo ich bis jetzt gedacht habe, dass er ist. Er kommt nicht raus, er hat keine Einsicht, was das für eine Frau ist. Jetzt bitte, die Pharisäer haben in der christlichen Welt eine notorisch schlechte Presse und einen schlechten Ruf. Sie werden so als selbstgerechte Heuchler standardmäßig verstanden. Das stimmt nicht ganz, das wäre nicht fair. Die Pharisäer haben eigentlich etwas ganz Wichtiges aus der Bibel ernst genommen, nämlich die Heiligkeit Gottes. Und sie haben das als Reinheit verstanden und wollen auch reinbringen ins Volk. Jetzt das Problem ist, wenn jemand das gelebt hat, ohne dass er in seinem Herz innen verändert war, dann ist das sehr schnell zu etwas geworden, ich Pharisäer gut, du nicht Pharisäer nicht gut. Du Sünder, ich nicht. So ein bisschen das. Und das ist auch das, was Jesus scharf kritisiert. In seinen Biografien kann man das gut anschauen. Und bitte, das ist jetzt ganz wichtig, Jesus isst auch mit dem Pharisäer. Jesus lehnt die Einladung vom Pharisäer nicht ab und sagt, was ist denn das für ein religiöser Spinner? Ich sitze nur mit der Frau zusammen. Nein, nein. Jesus sitzt auch mit dem Pharisäer zusammen. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Vielleicht bist du jemand, der die Religiösen anschaut und sagt, das sind alles religiöse Spinner und die haben Regeln, das klopft und tätscht und so. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Jesus lädt dich ein, auch mit denen zusammen Gemeinschaft zu haben. Das ist ganz etwas Wichtiges und das ist das, was wir hier sehen. Jesus verbringt auch Zeit mit ihm und was wir jetzt spannenderweise sehen, ist, dass Jesus mit dem Pharisäer das macht, was er vermutlich in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht mit der Frau gemacht hat, ein paar Wochen zuvor. Er zeigt ihm seine Liebe und er fordert ihn auch raus, in seinem Denken und in seinem Handeln. Und diese Herausforderung kommen wir jetzt live mit über in dieser Geschichte. Jesus antwortete dem Pharisäer und sprach zu ihm, Simon, er spricht ihn mit Namen an, merke da. Ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage es, er hat keine andere Antwort wirklich können bringen, wobei es kann sein, dass er schon geahnt hat, hoppla. Vielleicht will ich da gar nicht so recht wissen, was Jesus da sagt, aber es war ja öffentlich, da muss man auch öffentlich anständig sein, oder? Gut, und dann bringt Jesus eine Geschichte und wehe ein Prophet, ein wirklicher Prophet, kommt und erzählt eine Geschichte, dann weisst du, es wird heikel. So auch da. Und da ist jetzt die Geschichte, wo Jesus ihm sagt, das Gleichnis, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen, Sack viel Geld, schuldig, der andere 50, zehnmal weniger. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Und die Frage, die Jesus dem Simon, dem Pharisäer, stellt, wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Die Antwort von Simon. Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er, also Jesus, aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Richtige Antwort gebracht. Und jetzt wird es interessant. Jetzt sagt Jesus ganz wichtige Sachen. Zuerst lesen wir, und er, Jesus, wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Das Erste, was Jesus macht, ist, er wendet sich der Frau zu und redet aber weiter mit dem Simon. Er sagt damit, ich akzeptiere die Frau an der Tischgemeinschaft, hier bei uns. Sie ist genauso akzeptiert wie du auch. Jesus hat, das sehen wir in ein paar Versen vorher, einen Ruf gehabt, ein Säufer und ein Fresssack zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass die Leute gesagt haben, Jesus ist ein Fresser und ein Säufer. Warum hat er den Ruf gehabt? Das ist eben, weil er ständig gegessen hat und getrunken hat, zusammen mit Sündern. Und dann hat er einen Ruf gehabt. Und Jesus hat das zugelassen. Wann hat das letzte Mal jemand dich Fresser und Säufer genannt? Mich noch niemand. Ich sage es jetzt sehr provokativ. Wenn dich noch nie jemand deinen Ruf ruiniert hat, weil du mit den falschen Leuten zusammen warst, bist du vielleicht kein authentischer Nachfolger von Jesus Christus. Ich stelle es als Frage. Eigentlich wäre es noch gut, wir würden in der Kishona, Frauenfeld und alle, die zuhören online, als Fresser und Säufer gleich wie Jesus bekannt werden. Nicht, weil Jesus besoffen war, nein, nein. Aber er hatte Gemeinschaft mit Sündern. Er hat gegessen mit ihnen. Und das hat seinen Ruf kaputt gemacht in gewissen Kreisen. Wenn dein Ruf in gewissen Kreisen nicht futsch ist, musst du dich fragen, ob du ein authentischer Nachfolger von Jesus Christus bist. Das ist das, was wir hier sehen. Er wendet sich der Frau zu und sagt, die Frau ist willkommen da an diesem Tisch. Und damit macht er auch noch etwas anderes. Weil in einer Tischgemeinschaft sind wir alle so ein bisschen auf ähnlicher Augenhöhe. Damit sagt er Simon, wenn die Frau eine Sünderin ist, dann bist du auch eine. Nicht sehr nett gewesen von Jesus. Aber immer liebevoll. Unbedingt. Aber spürt ihr da, wie er durch die einfache Zuwendung zu dieser Frau ganz viel macht an dem Tisch und im Leben von dem Pharisäer. Also er sagt dem Simon, du bist eigentlich auch ein Sünder. Und dann lesen wir, dass er sagt, siehst du diese Frau? Und das Wort sehen, das hat es mir angetan. Seit Jahren. Und das dort zu sehen, bewegt mich zu tiefst. Weil der Text ist schon im Griechischen geschrieben worden, im Original. Das ist das Neue Testament. Und das Alte Testament ist nochmal in einer anderen Sprache geschrieben. Aber die griechische Übersetzung vom Alten Testament braucht an ganz wichtigen Stellen genau das gleiche Verb da, wie Jesus da braucht beim Simon. Ich zeige euch ein Beispiel, wo Gott dem Mose erscheint im Dornbusch. Im zweiten Buch Mose lesen wir da, und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Da ist das Wort. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Da müssten wir mal eine dreiteilige Predigtreihe machen über die drei Verben. Das Wort ist stark. Das kommt doppelt vor. Was da steht, ist eigentlich, ich habe sehend gesehen. Eine Verdoppelung vom Verb, das nennt sich eine Figura etymologica, das ist egal, ob du das kennst, aber es gibt so Verdoppelungen in ganz vielen Sprachen, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Gott sagt da, ich schicke nicht einen Engel, der geht schauen, wie schlimm es da ist auf der Erde, und der schreibt das Protokoll und bringt es dann in die nächste Sitzung im Himmel. Ich gehe selber hin, ich tue sehend schauen, ich selber gehe hin, ich öffne meine Augen und ich schließe meine Augen nicht. Ich behalte meine Augen offen und nehme das Elend wahr vom Volk. Ich selber komme das mit über und es bewegt mich zutiefst. Das Wort da erkennen heisst, zutiefst selber persönlich involviert sein, in dem, was man wahrnimmt. Und wenn es euch so geht wie mir, das Elend in dieser Welt kann ich zum Teil nicht anschauen. Ich schaffe es nicht. Ich stelle das Fernsehen ab. Ich will, wenn schon, nur einen Text lesen. Oder ich will es von irgendjemandem hören, 10 Tage später. Das wirkliche Elend in dieser Welt, ich wende mich ab. Weil ich es nicht verträge. Ich kann meine Augen nicht dem aussetzen. Gott ist anders. Gott geht selber her und er verschließt seine Augen nicht. Und das gleiche Wort braucht Jesus und sagt zum Simon, siehst du die Frau? Nicht nur vom Hörensagen von deinen theologischen Lehrern, sondern hast du eine persönliche Begegnung mit ihr und nimmst du sie wahr? Oder verschliessest du die Augen vor dem Leben von einer Prostituierten? Wendest du dich ab oder tust du dich wie ich zuwenden und deine Augen offen behalten, um einfach die Frau mal kennenzulernen und die Situation, in der sie ist, wahrzunehmen? Als Mensch, siehst du die Frau? Und das, liebe Gemeinde, das bewegt mich zutiefst. In meinem Innersten. Sehen wir die Menschen noch? Die Ausländer, wir haben es jetzt gerade gehört. Sehen wir die? Nehmen wir sie wahr? Oder hören wir, kennen wir sie nur aus den Medien? Oder wie ist es mit allen Menschen, die sich sammeln unter den Fahnen der Regenbogenfarben im Moment? Die Kirchen kommen sie ja kaum mehr. Sehen wir sie? Kommt es zu persönlichen Begegnungen mit ihnen, sodass wir sie einfach mal wahrnehmen? Oder wer auch immer wir als Sünder betrachtet, wir fromme Leute, auch unsere ideologischen Kontrahenten, die völlig anders ticken, kommt es zu einer persönlichen Begegnung oder verschliessen wir unsere Augen vor ihnen und machen einfach unser Ding? Das bewegt mich zutiefst. Gerade auch in der jetzigen Zeit, wo viele Abstimmungssachen laufen. Jesus sagt zum Simon, siehst du sie, die Sünderin? Setzest du dich dem aus, was sie erlebt in ihrer Lebenssituation mit dem Leid, aber auch mit ihrer Sünde? Siehst du sie? Und dann sagt er, ich, Jesus, bin in dein Haus gekommen, in die Kirche, in deine Kleingruppe. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, hätte eigentlich sollen im Fall. darauf backen. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Sozial völlig, völlig unangepasst. Jesus wertet es so hoch. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie hat aber meine Füße mit Öl gesalbt. Was sagt Jesus da? Die Frau, die hat so viel mehr gemacht, wie du gemacht hast, lieber frommer Pharisäer Simon. Und sie hat auch Zeug gemacht, die man gar nicht hätte müssen von ihr erwarten. Er würdigt die Frau bis in den Himmel rauf. Und der Simon wird da konfrontiert mit ganz etwas Bedeutungsvollem. Und dann sagt Jesus, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Viele Sünden. Nicht wenig, viele. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Man könnte jetzt auch viel sagen über das Thema Vergebung, das lasse ich sein heute. Und er sprach zu ihr, zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Kennst du das Gefühl, wenn dir das zugesprochen wird? Nachdem du genau weißt, ich bin total daneben gewesen, es gibt keine Entschuldigung für das, was ich gemacht habe. Kennst du das? Was für eine Befreiung für diese Frau. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Das ist eben vielleicht gleich mehr, als wir bis jetzt gedacht haben. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Und ich glaube, Jesus stellt uns, dir und mir, die Frage. Siehst du? Ich muss das ganz persönlich an mich heranlassen. In einem Gespräch mit meiner Frau vor ein paar Wochen habe ich diese Frage ganz neu an mich heranlassen. Und sie hat den Spruch gebracht von einem alten Prediger in England. Der kommt jetzt auf Englisch, ich bringe den nachher noch auf Deutsch. Aber auf Englisch funktioniert doch auch gut. People don't care how much you know until they know how much you care. Jetzt, wenn du Englisch kannst, weißt du, der flutscht richtig, gell? Das ist so bedeutungsvoll. People don't care how much you know until they know how much you care. Probier es auf Deutsch, so ein bisschen auch im Rhythmus zu bleiben. Die Menschen kümmern nicht, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie viel du dich kümmerst. Versteht ihr das? Wenn wir die Menschen nicht wahrnehmen, wenn wir nicht ihnen zeigen, wie Jesus ihnen gezeigt hat, dass wir sie lieben, werden sie nicht interessiert sein daran, was wir denken. Die Liebe muss drin sein. Das ist so, so wichtig. Und Jesus stellt uns einfach die Frage, dir und mir, siehst du die Menschen, die du vielleicht jetzt im Abstimmungskampf, wo kommt, das völlig anders sehen wie du? Oder einen Lebensstil pflegen, wo du findest, das ist nicht gut? Nimmst du sie wahr? Siehst du sie? Oder auch mir als Kishona Frauenfeld. Sehen wir die Menschen? Ich bin so froh, dass wir Menschen auch sehen. Vor 2 Jahren hat mir jemand geschrieben, in der Kishona Frauenfeld sind wir völlig auf dem schiefen Kurs, weil ihr so viel Geschiedene habt in der Gemeinde. Ich bin so dankbar, dass ihr da seid. Wir nehmen euch wahr, versteht ihr? Die Gemeinde ist ein Ort, ein Raum der Gnade, wo Menschen kommen können und dürfen mit Jesus anfangen, aufleben. Es ist so gut, dass ihr da seid. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Ich wünschte mir, es wären einfach noch ein paar andere da. Wir alle sind Sünder und sind eingeladen an den Tisch mit Jesus Christus. Und der beste Weg, Menschen zu wahrzunehmen, ist was? Wenn es fein wird. Und darum schliessen wir die Serie und die Predigt mit dieser Frage. Wer lässt du zum Essen ein? Wer lässt du ein? Die, wo du denkst, ich habe es heute auf der gleichen Bühne. Die auch, super, mach das, unbedingt. Es gibt noch ein paar andere. Ich werde das nie vergessen. Die Frau, die ich von ihr vorgelesen habe, vor 1,5 Jahren, wo wir über Gastfreundschaft nachdenkt haben als Gemeinde. Die Rosaria Butterfield. Eine Professorin, die mit ihrer lesbischen Partnerin gelebt hat und Christen haben sie nur runtergemacht. Ein Pastor hat sich Zeit genommen, sie einzuladen zum Essen. Es hat ihr Leben verändert. Wer lässt du ein? Wir haben so viele, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren fast nie mit jemandem zusammen gegessen haben. Die Single sind, die getrennt oder geschieden sind, die verwitwet sind. Wir haben in den Familien innen Leute, die total einsam sind. Denken ja nicht, wenn du in einer Familie lebst, dann sind die Leute alle happy. Manchmal sind die einsamsten Leute die, die mit anderen zusammen im gleichen Haushalt leben. Ich glaube, es sind Tausende von Leuten, die darauf warten, einfach mal eingeladen zu werden, zum Essen. Als ein idealer Ort, um die Leute zu sehen. Einfach mal als Mensch. Einfach sie mit ihnen und sie kennenlernen. Wer lässt ein? Ich sehne mich danach, dass wir als Gemeinde und das Kirchen Land auf, Land ab bekannt werden dafür, dass wir essen zusammen mit Leuten, die völlig anders ticken als wir. Ah, das ist eine Sehnsucht von mir. Ich glaube, es ist die Sehnsucht von Jesus. Zusammen essen ist ein Zeichen von der Hoffnung von dem Mahl, das eines Tages kommt. Das wunderbare Mahl am Schluss der Zeit, wo Jesus selber sich gürtet, wo Jesus selber, glaube ich, auch wird kochen, wo Jesus uns einlädt, aus allen Völkern und aus allen verschiedensten Lebensentwürfen zusammenzukommen bei ihm. Und bei ihm heil zu werden und Teil der Gemeinschaft zu werden. Essen schafft Heimat und Zugehörigkeit. Wer lädst du zum Essen ein?